So, guten Morgen, liebe Geschwister. Habt ihr alle wieder den Umdruck vor euch oder in Reichweite? Wir sind gestern Abend bis auf Seite 6 gekommen, wenn ich richtig weiß. Sonst bitte noch schauen, wo irgendwo einer fehlt. Ich habe gedacht, dass ich das jetzt nicht alles wiederholen muss von gestern, aber vielleicht nochmal dieser Gedanke, der gerade auch in der kurzen Einführung angesprochen wurde. Wir haben gestern Abend gesehen, das Zeugnis sein, das Leben in Christus und Evangelisieren ganz untrennbar miteinander verbunden ist. Nämlich, wie wir es an dieser Folie gesehen haben, das Zeuge sein bereitet den Boden vor. Die Menschen sehen unser Leben. Wir sind oft die einzige Bibel, die von den Ungläubigen gelesen wird. Die lesen diese Bibel leider nicht, noch nicht. Aber sie sehen das Leben von Christen. Und das kann in ihnen Interesse wecken. Sie können sehen, dass wir anders sind. Sie wollen nicht unbedingt sehen, dass wir genauso sind wie sie, alles mitmachen, was sie machen. Natürlich stößt es sie manchmal auch, wenn wir Dinge nicht tun, die sie tun. Ja, das kann auch mal Konflikte geben. Aber insgesamt haben sie Hochachtung davor. Das sagen sie nicht immer, aber im Herzen schätzen sie das sehr, wenn Menschen den Mut haben, anders zu sein, gegen den Strom zu schwimmen. Das beeindruckt. Und so wollen wir durch unser Leben den Grund legen, wollen pflügen und wollen dann aber auch, wo wir Gelegenheit haben, mit dem Wort säen, auch mit Schrift, mit elektronischen Medien, die geeignet sind, wollen wir das Evangelium dann rüberbringen und, wenn Gott schenkt, eines Tages auch ernten. Wir haben dann drei Arten von Evangelisation kennengelernt. Damit haben wir gestern dann fast geschlossen. Die proklamierende Evangelisation und die konfrontative, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen werden. Also Kennzeichen große Dringlichkeit. Man bezeugt das Evangelium und sagt dem Hörer, dass er ja, sich bekehren muss. Und die dritte, die beziehungsaufbauende Evangelisation. Auch darüber werden wir heute intensiv nachdenken, wo die menschliche Beziehung der bestimmende Faktor ist. Über diese Brücke soll das Evangelium transportiert werden. Wir haben dann noch zum Schluss als letztes die Offenbarung Gottes angeschaut, die allgemeine Offenbarung Gottes. In der Schöpfung, das hat jeder Mensch, diese ersten beiden auf jeden Fall, nämlich die Schöpfung und das Gewissen. Und dann die Geschichte Israels haben sehr viele Menschen auf der Erde wissen, dass das ein besonderes Volk ist, eben das Volk Gottes. Aber das alles muss hinführen zur besonderen Offenbarung. Durch die allgemeine Offenbarung kann man noch nicht zum Glauben kommen, zum Heilsglauben. Man kann den Schöpfer erkennen und auch eine gewisse Gottesfurcht, aber eben noch nicht der rettende Glaube an Jesus Christus. Dazu brauchen wir die Bibel und den Herrn Jesus selbst, den wir in der Bibel kennenlernen. Soweit waren wir gekommen und dann haben wir da eine Zäsur gemacht. Und jetzt kommt ein ganz neuer Gedankengang und da hoffe ich, dass ihr schon alle wach seid, denn jetzt müsst ihr mal für ein paar Minuten den Geist auf den vierten Gang schalten oder fünften, ja. Manche Autos haben sogar den sechsten Gang. Jetzt müsst ihr mal wirklich gut aufpassen, aber keine Sorge, ich bin auch keine große Leuchte und die Sachen, die ich verstanden habe, die werdet ihr ganz gewiss auch verstehen, ja. Müsst ihr keine Sorge haben. Es geht um den Menschen, den wir heute vor uns haben, mit dem wir zu tun haben, der Mensch in der sogenannten postmodernen Gesellschaft. So nennt man unsere Zeit inzwischen. Lange Zeit sprach man von der Moderne. Die Moderne hat grob gesehen angefangen, als Galileo und Kopernikus das heliozentrische Weltbild aufgestellt haben, also gesehen haben, dass die Sonne im Mittelpunkt steht und nicht die Erde. Da hat die Moderne angefangen, naturwissenschaftlich gesehen oder geistesgeschichtlich gesehen, als ein kleiner Mönch namens Martin Luther auf dem Reichstag von Worms, nicht weit weg von hier, gegen eine Weltmacht aufgestanden ist, er alleine, und gesagt hat, hier stehe ich, hier trotze ich, Gottes Wort steht mir bei, ich kann nicht anders. Und als er als Einzelner, als Individuum gegen die große römische Weltmacht aus Staat und Kirche bestehend aufstand, das war eigentlich der Beginn der Neuzeit, der Moderne. Und nun spricht man seit 1989, da haben die meisten von uns oder alle schon gelebt. Das haben wir miterlebt, die große Zeitenwende. Seit 1989 spricht man jetzt von der Postmoderne. Nicht sofort vom ersten Tag an, aber die Ereignisse im Jahre 1989 haben unsere Welt so verändert, dass man inzwischen von einem neuen Zeitabschnitt spricht, verbunden mit der digitalen Revolution, die ich gestern Abend schon erwähnt habe. Nun, im Winter 1986 war es in Holland, unserem Nachbarland, außerordentlich kalt. Nicht nur in Holland, auch hier in Deutschland und Österreich. Ich weiß genau, ich hatte meine Verlobte besucht in Österreich und dann kam ich zurück und dann standen auf einer Strecke von mehreren hundert Kilometern sämtliche Lastwagen und alle Diesel-PKWs standen rechts auf der Autobahn, Diesel eingefroren. Es war minus 26 Grad und der Diesel war damals noch nicht so gut wie heute und alle standen, alle LKWs, und wir sind mit einem Passat GLI mit 200 Stundenkilometer an ihnen vorbeigebraust auf der linken Seite, ja. Und das werde ich nie vergessen. Und so haben wir da eine furchtbar kalte Zeit gehabt. Sibirische Kälte hier in Mitteleuropa war da. Und da fror auch das Eiselmeer in Holland zu. Innerhalb von wenigen Tagen war das zugefroren. Und das hat den Leuten natürlich gefallen. Und die haben da drauf Schlittschuh gelaufen. Und am 17. Februar nachmittags 1986 trennte sich plötzlich eine große Eisscholle, es setzte dann irgendwann wieder Tauwetter ein natürlich, trennte sich eine riesige Eisscholle von mehreren Quadratkilometern Größe vom Festland ab, brach einfach am Ufer ab, während viele junge und alte Leute in fröhlicher Stimmung darauf Schlittschuh liefen. Sie bemerkten gar nicht, dass das Eis in Bewegung geraten war, die große Scholle, nicht so klein wie da, aber ich habe keine andere Scholle gefunden, ja, die ich hier hätte zeigen können. Und sie waren ganz erstaunt, als die Polizei sie warnte und sie später mit Hubschraubern von der Scholle geholt werden mussten. Sie waren sogar ärgerlich zum Teil, hatten die Gefahr nicht erkannt, sie waren abgebrochen vom Festland und schwammen auf einer riesigen Eisscholle auf dem Eiselmeer. Warum erzähle ich das? Früher glaubte man an absolute Wahrheit und an feste Werte. Jahrhundertelang war das kein Thema, dass es eine absolute Wahrheit gibt und feste Werte. Man bewegte sich, im Bild gesprochen, auf dem Festland. Man hatte festen Boden unter den Füßen. Aber für den heutigen postmodernen Menschen stehen Begriffe wie Wahrheit und Werte nicht mehr in Verbindung zu einer letzten, universalen, alles tragenden Wahrheit. Was man heute unter Wahrheit versteht, sind eigentlich schwimmende Eisschollen. Und darum ist dieses Bild doch gar nicht so schlecht. Jeder hat heute seine eigene Scholle. Wir leben nicht mehr auf einer großen Scholle, die uns alle verbindet und im Blick auf Wahrheit und Werte alles gemeinsam definiert, sondern jeder hat seine eigene Scholle. Du glaubst das, okay, das gestehe ich dir zu, kannst du ruhig glauben, aber lass mich bitteschön damit in Ruhe. Ein Bild für das postmoderne Wahrheitsverständnis, jeder hat seine eigene Wahrheit, seine eigene Scholle. Man ist abgebrochen vom Festland, man schwimmt. Wie ist es dahin gekommen? Jetzt machen wir einen kleinen Exkurs. Jungs, habt ihr keinen Umdruck hier, keine Mappe? Irgendwo gibt es noch welche. Lasst euch so eine Mappe aushändigen, dann könnt ihr das mitverfolgen. Wir sind auf Seite 7. Also, ein kleiner Exkurs. Ich bin kein Philosoph, ich habe nicht Philosophiegeschichte studiert, aber interessiert hat es mich immer. Ich habe viel gelesen darüber, vor allem bei Francis Schäfer und bei anderen Leuten, die sich da besonders gut auskennen. Und man kann es so zusammenfassen, das ist jetzt sehr grob, sehr holzschnittartig. Ich möchte etwas sagen über das Wahrheitsverständnis der Aufklärung. Bis zur Aufklärung glaubte man einfach an die Wahrheit. Es gab eine absolute feste Wahrheit. Und die war oft mit der Bibel verbunden. Aber dann kam die Aufklärung und dann seitdem spricht man von drei verschiedenen Wahrheiten. Wahrheiten wurde in drei Bereiche aufgeteilt, nämlich philosophische Wahrheit, also Aufklärung ist uns allen bekannt, ja, im 16. Jahrhundert vorbereitet, im 17. und 18. Jahrhundert, die Aufklärung durch deutsche und französische Philosophen, durch Voltaire, durch Kant, der große Aufklärungsphilosoph war Immanuel Kant, aber auch Leibniz und Lessing, alle zusammen Aufklärungsphilosophen, noch einige andere. Und seitdem unterscheidet man also Wahrheit in drei Bereiche. Philosophische Wahrheit wird erlangt durch Denken. Kluge Menschen, meistens Männer, dachten nach. Philosophinnen gab es im Altertum nicht, es waren immer Männer. Ja. Kluge Männer dachten nach und haben bestimmte Wahrheiten erkannt über das Sein, über das Leben, über Religion, über Gott und die Welt. Und das wurde zur philosophischen Wahrheit. Die großen Philosophen des Altertums, Sokrates und Plato und Aristoteles und einige andere mehr, griechische Philosophen zum Beispiel. Dann spricht man von naturwissenschaftlicher Wahrheit. Inzwischen war die Naturwissenschaft erwacht im Mittelalter und sie wird erlangt, nach dieser Definition, durch Beobachten, Forschen und Messen. Newton, ein gottesfürchtiger Naturwissenschaftler, Isaac Newton oder Blaise Pascal in Frankreich und einige andere, dann aber auch ungläubige Naturwissenschaftler, haben Dinge beobachtet, geforscht und gemessen. Naturwissenschaftliche Wahrheit. Und dann sagt man, dann gibt es noch einen dritten Bereich von Wahrheit, religiöse Wahrheit. Und ihr merkt schon, wie ich das sage, ja. Dazu ist übernatürliche Offenbarung erforderlich. Da braucht man so ein Buch, da braucht man eine Bibel, die angeblich inspiriert sein soll. Da braucht man einen Koran, den angeblich Mohammed diktiert bekommen hat von Allah. Da braucht man ein Buch Mormon, das vom Himmel runtergefallen sein soll oder so etwas. Versteht ihr? Das steht für aufgeklärte Menschen alles auf derselben Stufe. Koran, Bibel, Buch Mormon, hinduistische Veden, buddhistische Bhagavad Gita, alles in einen Topf. Ja? Das sind so irgendwelche religiöse Bücher und das wird natürlich abgelehnt, denn dazu ist übernatürliche Offenbarung erforderlich. Besondere Offenbarung haben wir gelernt gestern Abend. Und eben in der Wiederholung gehört. Also, wenn wir uns das bitte merken, heute, wenn man heute sagt, ich glaube an die Wahrheit, kommt sofort eine Rückfrage, welche Wahrheit meinst du? Vielleicht wird der Betreffende nicht sagen, meinst du philosophische, meinst du naturwissenschaftliche, meinst du religiöse? Vielleicht wird er das nicht gleich so nennen können, diese drei Bereiche. Aber er fragt zurück, welche Wahrheit glaubst du? Wahrheit steht heute immer im Plural. Heute gibt es Wahrheiten, aber nicht mehr die eine Wahrheit. Archimedes hatte noch gesagt, gebt mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Und dann glaubt er noch an einen festen Punkt, an absolute Wahrheit. Heute Wahrheiten, Plural. Das war also in der Aufklärung die große Wende im Blick auf das Wahrheitsverständnis. Und dann hat noch jemand einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass die Welt so ist, wie sie heute ist, geistesgeschichtlich, nämlich der deutsche Philosoph, Geschichtsphilosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Was für schöne Namen, he? Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Er lebte von 1770 bis 1831 und seine Philosophie nennt man heute die Geschichtsphilosophie. Bitte, das ist jetzt ganz, ganz vereinfacht, was ich sage. Aber so können wir es, denke ich, auch alle am besten verstehen. Hegel hat sich die Geschichte angeschaut. Einfach die Geschichte der letzten Jahrtausende und hat gesehen, irgendwann ist einer aufgestanden und hat eine Behauptung abgegeben, eine These, hat gesagt, A ist wahr. Ja, die Behauptung A oder 1 oder X ist wahr und das galt 100 Jahre, 200, 300, 500. Aber dann kam einer, hat sich das angeschaut und hat gesagt, nee, das stimmt nicht. B ist wahr, hat eine Antithese, eine Gegenbehauptung aufgestellt. Jetzt stand das eine Zeit lang nebeneinander. A ist wahr, B ist wahr. Und dann haben sich das nachfolgende Generationen angeschaut und irgendwann hat einer aus diesen beiden These und Antithese eine Synthese gemacht. Diese Worte habt ihr alle schon gehört. These, Antithese, Synthese. Das kommt von Hegel. Er hat gesagt, irgendwann hat einer gesagt, ja, der hat ja auch ein bisschen recht und der auch und hat daraus eine Synthese gebastelt. Ja? Und indem er sagte, C ist wahr, wurde das ja wieder zu einer Behauptung, die stand ja dann auch wieder da, 100 Jahre lang, bis der Nächste sagte, nein, D ist wahr und wieder eine Gegenthese gegen diese aus der Synthese entstandene These bildete. Und so gab dann D ist wahr und irgendwann wurde daraus E, die Synthese E. Versteht ihr? Und so ging das immer weiter. Das ist die Geschichtsphilosophie von Hegel. Und diese Philosophie nennt man mit einem Wort Relativismus. Relativismus. Es ist alles relativ. Es ist nichts absolut. Es ist alles relativ. Wisst ihr, wie ich meinen Kindern erklärt habe, was relativ ist? Ganz einfach. Wenn jemand nur noch ein Haar auf dem Kopf hätte, das wäre relativ wenig, oder? Aber wenn morgen ein Haar in der Suppe ist, ist relativ viel, oder nicht? Ihr merkt, es ist immer ein Haar, aber man muss es in Beziehung setzen. Wenn man ungefähr 50.000 Haare auf dem Kopf hat, ich schon nicht mehr und manche andere Männer hier auch nicht mehr, ja? Aber die jungen Männer, die haben noch 50.000 Haare und die jungen Frauen auch. Und wenn man dann nur noch eins hat, das ist relativ wenig. Aber in der Suppe ist eben schon eins zu viel. Und so ist alles relativ. Und ein Professor an einer deutschen Universität hat seinen Studenten die Geschichtsphilosophie von Hegel erklärt und hat dann unten drunter einen Strich gezogen und hat gesagt, meine Herren, es wackelt alles. Es wackelt alles. Alles schwimmende Eisschollen. Kein festen Boden mehr. Kein Festland, abgebrochen vom Festland durch die Philosophie der Aufklärung und durch diese Geschichtsphilosophie von Hegel, die ganz tief drin sitzt im Denken aller aufgeklärten Menschen, alle, die durch Gymnasium gelaufen sind, alle, die studiert haben, vor allem, wenn sie Geisteswissenschaften studiert haben, sind alle mehr oder weniger geprägt durch diese Denkweise, durch diese Geschichtsphilosophie von Hegel. Und wir haben auch ein bisschen davon abgekriegt, dass wir nicht meinen, wir sind irgendwie völlig rein aufgewachsen und wir haben nichts von weltlichem Denken in unsere Köpfe gekriegt. Das glaube ich nicht, ja. Wir waren, selbst wenn wir an einer christlichen Schule waren, aber ich denke, viele von euch waren an einer weltlichen Schule, das können wir gar nicht verhindern, dass wir auch solche Gedanken abbekommen. Aber wir haben zum Glück die Bibel, an der wir immer wieder unser Denken, unser Erkennen, unser Wissen prüfen können und immer wieder korrigieren lassen können. Natürlich ist für uns der feste Punkt das Wort Gottes, weil Gott geredet hat von Ewigkeit und weil er derselbe, der die Welt geschaffen hat, diese Bibel inspiriert hat, wird es zwischen echter, gottesfürchtiger Naturwissenschaft und dem, was in der Bibel steht, nie einen Widerspruch geben. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt von Professor Dr. Wilder Smith. Ja, der wilde Schmidt, wie ihn seine Freunde nannten. Ist der Name noch bekannt? Die Älteren kennen doch Wilder Smith, oder nicht, Bruder Thyssen? Bin ich aber erstaunt. So schnelllebig ist die Zeit. Der Mann ist 20 Jahre tot und es kennt ihn schon keiner mehr. Ja? Vor 20 Jahren kannte jeder Gläubige in Deutschland kannte Professor Wilder Smith. Das war ein Engländer, der hatte aber eine deutsche Frau geheiratet und sprach akzentfrei Deutsch. hat oft hier in Deutschland Vorträge gehalten, auch an der Bibelschule, wo ich war, bei der Liebenzeller Mission, hat er mal Vorträge gehalten. Und der Wilde Schmidt, er sagte, der Wilder Smith, ja, er sagte, es kann kein Widerspruch sein, weil derselbe Gott, der die Schöpfung gemacht hat, der den Kosmos gemacht hat, derselbe Gott hat die Bibel inspiriert. Und da glaubte er dran, das war seine Grundlage und darum hatte er große Hochachtung vor dem Wort Gottes als Naturwissenschaftler, als einer, der mehr als 60 wissenschaftliche Veröffentlichungen gemacht hatte und viele Bücher geschrieben und so weiter, eben 3 Doktortitel und so. Gut, zurück zu unserer Geschichtsphilosophie. Meine Herren, es wackelt alles. Und jetzt kam noch etwas Weiteres hinzu. Wir haben eben gesehen, philosophische Wahrheit. Hier haben wir gesehen, wie die durch die Aufklärung jetzt verändert wurde hin zu diesem Relativismus. Aber jetzt haben wir ja noch die Naturwissenschaft eben angesprochen, naturwissenschaftliche Wahrheit. Aber da ist auch einiges passiert, nämlich vor allen Dingen durch den deutschen Juden Albert Einstein. 1905. Ist noch nicht so lange her. Da veröffentlichte ein 26-jähriger deutscher Jude namens Albert Einstein einen Aufsatz unter dem Titel über die Elektrodynamik bewegender Körper, sich bewegender Körper muss das eigentlich heißen. Durch diesen Aufsatz trat eine Wende in der Naturwissenschaft ein. Man gab das alte Newton'sche Weltbild auf, das auch einige hundert Jahre gegolten hatte, mindestens 200 Jahre, gab man auf, indem die Linien gerade und die Abstände fest waren, indem das Licht und die Geschwindigkeit des Lichts gemessen werden konnten, wenigstens das Licht wurde als absolut aufgefasst unter Newton. Ja? Das gab man aber auf, man entdeckte, dass das ganze Weltall in Bewegung ist und dass sich sogar das Licht in einer Kurve bewegt. Man erkannte, dass Zeit und Raum und Licht keine feststehenden Wirklichkeiten sind, sondern Teil einer sich ausdehnenden Wirklichkeit. Das Weltall dehnt sich ständig aus. Und in der wir als Menschen mit unseren Instrumenten eben mit eingeschlossen sind, in diesem Raum-Zeit-Kontinuum, wie man das nennt. Und diese Erkenntnis von Einstein, von dem jungen Forscher und Gelehrten Einstein, die hatte unvorstellbare Auswirkungen auf das Denken der Menschheit. Denn dem Menschen des 20. Jahrhunderts war es plötzlich, als sei nichts mehr sicher. Wenn schon nicht mehr das Licht absolut ist und Raum und Zeit, wenn sich das alles bewegt, alles in Bewegung ist, alles wackelt, ja, wie auf der Eisscholle, merkt ihr, dasselbe, was in dem Bereich der Geisteswissenschaften geschah, durch die Aufklärung und Geschichtsphilosophie von Hegel, dasselbe geschah jetzt auch in den Naturwissenschaften durch Einstein. Und es war, als wäre die Welt aus ihren Fugen geraten. Was Einstein selbst nie gewollt hat, nämlich dass seine Relativitätstheorie zur Relativierung der Wahrheit und der Moral führen würde, ist dennoch geschehen. Er hat es sogar mehrfach öffentlich geäußert und hat gesagt, dass seine Entdeckungen über die Natur des Lichts und so weiter, eben die Relativitätstheorie, wurde sie ja dann später genannt. Er hat sie selbst nicht so genannt. Andere haben sie so genannt. Relativitätstheorie. Eben habt ihr gesehen, in der Philosophie, Relativismus. Alles ist relativ. These, Antithese, Synthese. Und jetzt Relativitätstheorie. Selbst in der Naturwissenschaft, da wo alles beobachtet, geforscht und gemessen werden kann, ist auch alles relativ. Und auf einmal war nichts mehr absolut in dieser Welt. Weder in dem Bereich noch in dem. Und Einstein hat es selbst versucht zu verhindern. Aber er konnte es nicht verhindern, dass seine Entdeckungen auch Auswirkungen hatten auf den Wahrheitsbegriff und den Moralbegriff. Alles wurde immer relativer. Und jetzt schwimmen wir auf der Eisscholle. Denn inzwischen sind wir in der Postmoderne angekommen. Und der Zeitkritiker Wolfgang Welsch hat die geistige Situation unserer postmodernen Gesellschaft kurz, aber präzise mit einem Satz beschrieben. Fortan steht das Wort Wahrheit im Plural, in der Mehrzahl, wie ich eben schon zitiert habe. Das heißt, es gibt nur noch verschiedene Wahrheiten, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Keiner hat die eine Wahrheit, sondern jeder hat seine Wahrheit. Alles kleine Eisschollen, die vom Festland abgebrochen sind. Mir war das wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir jetzt daran gehen, mit Menschen über das Evangelium zu sprechen, Menschen an die Wahrheiten Gottes heranzuführen. Wir müssen wissen, wie sie geprägt sind. Wir müssen wissen, was da auf ihrer Festplatte ist im Gehirn, welche Programme da sofort anfangen zu starten. Ja, sobald wir nur das Wort Bibel sagen, geht da so ein Block hoch, ja, wie heißen diese Dinger, Pop-up-Blocker oder so, geht da hoch, ja, und dann haben die so gleich so ein Antivirus-Programm gegen Bibel, ja, gestartet da im Gehirn. Und so müssen wir mit ihnen arbeiten, wir müssen ihnen versuchen, da drüber zu helfen und müssen ihnen zeigen, dass sie da ein falsches Programm drauf gespielt haben, dass das gelöscht werden muss, ja, um mal ganz modern zu reden. Hier ist noch ein vierter Punkt auf der Seite 7, den will ich auch noch anführen, denn dieser ganze Relativismus der Postmoderne, der hat natürlich auch das Leben der Menschen verändert, und das hat der Soziologe Gerhard Schulz sehr schön zusammengefasst in seinem Standardwerk Die Erlebnisgesellschaft, Kultursoziologie der Gegenwart. Er beschreibt das folgendermaßen: Der postmoderne Mensch möchte um jeden Preis ein schönes, interessantes, angenehmes und faszinierendes Leben führen. Leben heißt in unserer Zeit erleben. Nicht Arbeit, Mühe, Leiden, Sparsamkeit, Entbehrung und Pflichtbewusstsein sind heute die Lebensinhalte, sondern Genuss, Zerstreuung, persönliches Glück, gutes Gefühl und Innenorientierung, sagt ein Nichtchrist, der aber sehr genau hingeschaut hat. Dann schließt er: Die Selbstentfaltungswerte haben die Werte des Pflichtbewusstseins abgelöst. Ihr jungen Leute, eure Eltern und eure Großeltern vor allem, die sind alle noch von den Werten des Pflichtbewusstseins geprägt. Und vielleicht einige von euch auch, ich hoffe sogar viele. Aber ganz ausschließen kann ich nicht, weil wir sind immer alle Kinder unserer Zeit, dass auch schon so ein bisschen von dieser modernen Erlebnisgesellschaft in unser Leben gekommen ist, dass wir Arbeit nur noch widerwillig tun, ja, solche unangenehmen Dinge wie Zimmer putzen und Hof kehren und Auto waschen oder Geschirrspülmaschine einräumen oder sogar mit der Hand spülen und solche Sachen, das wird alles nur noch widerwillig getan, nicht mehr mit dem Gedanken, dass das zur Pflicht des Lebens dazugehört, dass das genauso sein muss wie einmal sitzen gemütlich auf der Terrasse und sich unterhalten, ja, dass das vor Gott alles seinen Sinn und seinen Wert hat. Und da werden wir bei den kommenden Generationen noch einiges erleben, weil inzwischen nennt man unsere Generation, in der wir leben, Fun Generation, Spaß Generation, wo ganz groß geschrieben nur noch ist Spaß haben, ja, Fun. Spaß. Nun, ich habe das hier vergessen einzublenden vorhin bei Einstein. Wenn wir das noch hier nachtragen, da sagt der Geschichtsforscher Johnson, ein Amerikaner, dessen dickes Geschichtsbuch ich zu Hause habe, da sagt er, so hat Einsteins Relativitätstheorie, obwohl er das selbst nicht wollte, die totale Relativierung aller Werte und der Wahrheit im 20. Jahrhundert hervorgerufen, mit den anderen Dingen, die ich eben genannt habe. Und dann sagt er, wie ein Messer hat uns die Relativitätstheorie von unseren Wurzeln in den jüdisch-christlichen Glauben abgeschnitten. Also die Relativitätstheorie Einsteins mit dem Relativismus Hegels hat ganz großen Flurschaden angerichtet im Blick auf das Wahrheitsverständnis der Menschen. Ob sie es nun wollten selbst oder nicht, es war das Ergebnis. Und jetzt fasse ich das so zusammen. Wir haben eben gesehen, das Wahrheitsverständnis der Aufklärung. Philosophische Wahrheit, kam Hegel und hat mit seinem Relativismus gezeigt, auch philosophische Wahrheiten, die gelten nur 100 Jahre oder 200 oder 50 und schon kommt eine neue Sichtweise und alles kann sogar sein, das Gegenteil wird dann zur Wahrheit erklärt. Relativismus. Dann die naturwissenschaftliche Wahrheit ist auch keine absolute Wahrheit. Einstein hat gezeigt, alles ist relativ, auch Licht und Raum und Zeit. Und jetzt bleibt nur noch übrig die biblische Wahrheit, die ja von den Leuten, die der ersten und zweiten Gruppe anhängen, meistens abgelehnt wird und sehr verächtlich gemacht wird. Aber die biblische Wahrheit ist erstens eine geschichtliche Wahrheit. Sie ist überprüfbar, sie ist verifizierbar. Stellt euch mal vor, in der Bibel würden lauter philosophische Gedanken stehen, die wir überhaupt nicht überprüfen könnten. Ja, lauter irgendwelche philosophischen Ergüsse, die wir aber nicht greifen könnten. Aber die Bibel ist ein Geschichtsbuch auch. Die Bibel zeigt eine Geschichte von der Schöpfung bis zur Vollendung. Und da ist die Geschichte der Völker und die Geschichte des einen Volkes, Israel, hineingebettet. Und wir können das überprüfen, wir können sehen, das stimmt, ja. Die Bibel ist nicht abgehoben irgendwie in Sphären, sondern sie ist verankert in der Zeitgeschichte. Und darum ist sie verifizierbar, sagt man das mit einem Fremdwort, überprüfbar. Es ist nicht irgendwie nur eine Theorie, eine Idee in Köpfen von Menschen. Und die Bibel lehrt keine verrückten Dinge. Die Bibel sagt nicht, dass das Wasser bergauf fließt, ja, was völlig der Welt, in der wir leben, widerspricht. Sondern die Bibel lehrt vernünftige Dinge, die man glauben kann, die man verstehen kann. Sie sagt uns auch, dass Gott jederzeit alle Naturgesetze über Bord werfen kann und Wunder tun kann. Das glauben wir, weil wir an einen souveränen, lebendigen Gott glauben. Aber die normalen Dinge sind überprüfbar und sind nicht irgendwie verrückt. Und die Bibel ist personal. Die biblische Wahrheit ist personal. Das ist ganz wichtig im Vergleich mit anderen sogenannten Wahrheiten. Ja, die biblische Wahrheit ist personal. Jesus Christus sagt den bekannten Satz, den wir alle kennen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit in Person, die Wahrheit Gottes war in Jesus Christus anschaulich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus hat die Wahrheit gelebt. Buddha hat vielleicht gesagt, ich suche die Wahrheit, aber Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Also, diesen Exkurs, der war mir sehr wichtig, dass wir jetzt verstehen, wenn wir jetzt richtig ins Eingemachte kommen, wenn es um konfrontative und beziehungsaufbauende Evangelisation geht, so sind leider unsere Zeitgenossen weitgehend geprägt. Eine Folie noch. Das müsst ihr jetzt nicht alles abschreiben, ich habe das auch nicht hier in den Umdruck genommen. Ein Mann namens Ross Rohde, ein Amerikaner, Rohde, deutsche Vorfahren, hat sich sehr mit dem postmodernen Menschen beschäftigt und muss das jetzt auch hier hinten ablesen. Er hat folgende Merkmale über den postmodernen Menschen gesagt. Das ist jetzt nicht euer Nachbar, der Arbeiter ist in der Fabrik, nichts gegen Arbeiter in der Fabrik, oder der im Büro ist irgendwo bei der Firma X oder Y, sondern das sind jetzt Intellektuelle, postmoderne, intellektuelle, gebildete Menschen. Und über die sagt er, dieser akzeptiert nicht den Missbrauch von Macht und Einfluss im Namen der Religion. Das wird sehr negativ gesehen heute, wenn Religion Macht ausübt, zum Beispiel im Islam, wo Religion und Staat und Macht und Gewalt ja untrennbar miteinander verbunden sind. Er ist empfindlich gegenüber dem Pharisäertum derer, die behaupten, religiöse Wahrheit zu besitzen. Da ist der postmoderne Mensch sehr empfindlich, wenn man dem so unverblümt sagt, du, ich habe die Wahrheit erkannt. Ich weiß genau, was die Wahrheit ist. Ja? Da geht er sofort auf Abstand und die Alarmanlage geht bei ihm an. Da ist er sehr empfindlich, weil er so geprägt ist. Es kann nicht eine Wahrheit geben, denkt er. Solange, bis er eben die Bibel und Christus kennengelernt hat, ist er sehr empfindlich. Er glaubt nicht an ausschließliche, absolute Wahrheit. Er glaubt nicht, dass eine einzige Religion alle Antworten hat. Immer der postmoderne Mensch, ja, eine Argumentation gegen andere Religionen beleidigt ihn, egal gegen welche, sollten wir uns auch merken. Wir wollen niemals Menschen gewinnen auf Kosten von anderen, indem wir andere Religionen schlecht machen und den Katholizismus schlecht machen und diese alles schlecht machen und nur unsere dann übrig bleibt, wenn wir denken, so können wir Menschen gewinnen, das funktioniert nicht, ja. Das wird nicht gehen, das ist auch nicht redlich und nicht geistlich, ja. Sollten wir nicht tun. Das haben wir nicht nötig. Wir brauchen nicht auf Kosten anderer uns unsere Wahrheit präsentieren. Er glaubt, dass es etwas über unsere normalen Erfahrungen hinaus gibt. Also er glaubt schon an ein Jenseits oder an Transzendenz, würde er das nennen. Er glaubt, dass dieses etwas spirituell ist. Er glaubt, er kann dieses etwas finden, indem er nach dem Licht in sich sucht. Das ist natürlich ein Trugschluss, aber meistens sind sie so geprägt. Sie suchen in sich, nicht unbedingt eben in einem Buch, in der Bibel. Sie suchen in sich nach Licht. Spiritualität, also sie sprechen nicht von Geistlichkeit, geistlichem Leben. Sie nennen das Spiritualität, die postmodernen Menschen. Ja? Spiritualität muss für ihn praktische Anwendung im Leben haben. Das ist auch in Ordnung. Das geistliche Leben ist immer praktisch. Er ist offen dafür, jemanden als spirituellen Leiter zu haben. Wenn er einen Menschen kennenlernt, bei dem er sieht, dieser Mensch ist spirituell, er hat ein geistliches Leben, er glaubt an Wahrheiten, er hat Überzeugungen, er lebt dafür, das spricht ihn an, da ist er schon offen, auch von so jemandem zu lernen. Er würde das dann spirituellen Leiter nennen. Und das Recht, sein spiritueller Leiter zu werden, bekommt man durch Einladung. Man darf sich nicht aufdrängen, man darf nicht sagen, hey, hör mal, ich habe so viel studiert und so und ich kenne mich genau aus und ich werde jetzt mal zeigen, wo es lang geht. Das funktioniert nicht, sondern wenn man durch das Leben ihn gewonnen hat, durch Diskussionen, wo er sieht, wir haben Überzeugungen und er uns dann einlädt, indem er dann sagt, du, ich würde mich gerne mit dir treffen, wir wollen gerne da weiter arbeiten, ich bin sogar bereit, mal mit dir in der Bibel zu lesen. Du zitierst so oft die Bibel, ich kenne sie gar nicht, ich würde mich freuen, wenn du mir hilfst, die Bibel kennenzulernen. Also das Recht, sein Leiter zu werden, bekommt man durch Einladung, nicht indem man sich selbst anbietet. Man bekommt dieses Recht, sein spiritueller Leiter zu sein, auch dadurch, dass man eine gewisse Spiritualität in seinem eigenen Leben zeigt. Natürlich, sonst sieht er sie ja nicht und sonst wird er uns nicht einladen. Das sind Gedanken von diesem Ross Rohde, der sich ganz besonders mit dem postmodernen Menschen beschäftigt hat. Ich sage noch einmal, das ist nicht der Nachbar um die Ecke, den wir jetzt hier haben. Unser Klassenkamerad, unsere Frau, die wir im Kindergarten kennenlernen, weil sie auch ein Kind da hat in dem Kindergarten. Ja? Die ist nicht unbedingt so drauf. Aber intellektuelle Menschen, wenn hier einige Studenten unter uns sind oder Leute, die auch eben mit Intellektuellen zu tun haben, die sind sehr, sehr stark so geprägt, wie er es hier beschreibt. Genug davon, von diesem schwierigen Teil. Ihr habt es überstanden und jetzt wird es wieder viel leichter und verständlicher und gleich auch praktischer. Noch einen Gedanken muss ich hier reinbringen auf Seite 8, nämlich, wie sieht denn nun die Bibel den Menschen, der Mensch aus Gottes Sicht? Eben haben wir so ein bisschen, wie der postmoderne Mensch sich selber sieht und so betrachtet, wie sieht Gott den Menschen? Natürlich sind wir Menschen Geschöpfe Gottes, geliebte Geschöpfe Gottes. Diese Stellen kann ich jetzt nicht alle erwähnen, ja? Ich hatte als Teenager schon ein Poster in meinem Zimmer hängen, ein Satz von Friedrich von Bodelschwing. Da war die Erdkugel abgebildet auf diesem Poster und darüber stand mit großen Lettern, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Es gibt keinen ungeliebten Menschen. Gott liebt jeden Menschen als der Schöpfergott. Und trotzdem sagt uns die Bibel, dass der Mensch nach dem Sündenfall nur böse ist den ganzen Tag. Er ist gefallen, der Mensch ist nicht mehr im Paradies, er ist Sünder geworden, er ist Rebell gegen Gott, gegen seine Ordnungen. Und das steckt in jedem, auch in dem postmodernen Menschen. Und wenn er das noch so intellektuell verbrämt und an den Humanismus glaubt und an alles Mögliche, er ist böse den ganzen Tag, ist Gottes Aussage über ihn. Er hat keine Ehrfurcht vor Gott, keine Gottesfurcht. Und ihr Lieben, das geht auch bis in unser Leben. Gottesfurcht ist ein großer Mangel heute. Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott, sondern eine wirkliche Ehrfurcht vor Gott und vor seinem Wort. Sie bewirkt ein Zurückschrecken vor allem, was Gott nicht gefällt. Und sie möchte Christus verherrlichen durch den ganzen Wandel. Das ist echte, biblische, gesunde Gottesfurcht. Der Mensch ist tot in Sünden und Übertretungen, sagt die Bibel, tot. Nicht nur schwer verletzt, wie die römisch-katholische Kirche lehrt. Sie sagt, der Mensch ist schwer verletzt durch den Sündenfall und wird durch die Gnadenmittel, durch die Sakramente der römisch-katholischen Kirche wieder langsam aufgepäppelt. Nein, nein, er ist tot in Sünden und Übertretungen und er muss von Neuem geboren werden. Er muss eine geistliche Auferweckung erleben. Er versteht keine geistlichen Dinge, sagt die Bibel, Paulus, 1. Korinther 2, Vers 14. Er vernimmt nichts, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er vernimmt nichts. Es geht ihm so wie den Spatzen auf der Überlandleitung. Die sitzen auf der Leitung, da rauschen 40.000 Volt durch und die sitzen da drauf und denen kribbelt's nicht mal an den Füßen. Stimmt, gell? Die sitzen da drauf, auf 40.000 Volt. Wenn wir da dran fassen würden, ja, wäre es sofort aus mit uns. Und so ist es mit dem natürlichen Menschen. Er versteht nichts vom Geist Gottes. Er vernimmt nichts. Es muss geistlich verstanden werden. Man muss erst den Sinn dafür geöffnet bekommen haben. Und so gibt es Menschen, die lesen die Bibel nur als Geschichtsbuch, als Psychologiebuch, als Religionsbuch, als Moralbuch. Aber sie verstehen nichts von den geistlichen Dingen, wie sie verstanden werden müssen. Der Mensch lebt in Rebellion gegen Gott. In Lukas 19, Vers 14 heißt es, da sagen die Einwohner Jerusalems über den König, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist die Haltung des natürlichen, gefallenen Menschen. Er will nicht Gott über sich haben als den, der sein Leben regiert. Ah ja, er glaubt schon an einen Herrgott, irgendwo weit weg. Aber der Gott, der sein Leben bestimmt, dem er sich unterwirft, das lehnt er ab. Und das ist Rebellion. Er lebt in Rebellion gegen Gott. Er ist ein Sklave der Sünde, sagt die Bibel. Römer 6, Vers 17. Sklave. Er kann gar nicht raus. Er ist gebunden an die Sünde. Er ist von Satan verblendet. 2. Korinther 4. Es ist wichtig, dass wir diese Wahrheiten uns in Erinnerung rufen. Er ist von Satan verblendet. Und da steht, dass der Teufel den Ungläubigen die Sinne verblendet hat, dass sie nicht das helle Licht des Evangeliums sehen können. Das Evangelium ist keine trübe Funzel, das Evangelium ist ein helles Licht. Aber kannst du dir vorstellen, wenn heute Nacht um 2:30 dich jemand wachgerüttelt hätte und hätte dir dann mit einem 2000 Watt Strahler in die Augen geblendet, ja? Dich so wachgerüttelt, du machst die Augen auf und dann, wuff, ja? Dann kann sein, dann kannst du 3 Tage lang nichts mehr sehen, dann bist du verblendet. Und das hat der Teufel gemacht mit uns Menschen generell. Er hat uns die Sinne verblendet, dass wir das helle Licht des Evangeliums nicht sehen können. Das Evangelium ist ein helles Licht. Das sind schon sehr schwerwiegende Aussagen. Und wir haben es mit Menschen zu tun, die so sind, wenn wir evangelisieren wollen, wenn wir unsere Klassenkameraden, Auszubildenden und Nachbarn und Freunde gewinnen wollen. Es ist ein geistliches Ringen um Menschen, die so beschrieben werden in der Bibel. Und da sehen wir, dass wir geistliche Waffen brauchen, um sie da rauszuholen. Und die schlimmste Aussage, die die Bibel macht, der natürliche Mensch, er ist ewig verloren vor einem heiligen Gott. Er ist verloren. Dankeschön. Er ist getrennt von Gott. Durch die Sünde, er kam schon so zur Welt und er kann so leben, 90 Jahre, 110 Jahre, wenn es sein muss. Aber wenn er dann stirbt, dann setzt sich diese zeitliche Trennung in eine ewige Trennung von Gott fort. In dieser Woche sind hier in Neuwied Menschen beerdigt worden, die ich nicht kenne. Die sind ohne Gott geboren, mit dem Rücken zu Gott geboren, haben ohne Gott gelebt, 60, 70, 80 Jahre lang. Und jetzt sind sie ohne Gott gestorben. Man hat sie über irgendeinen Taufstein gehalten im Alter von 6 Wochen, aber das hat sie nicht errettet. Und jetzt sind sie ohne Gott beerdigt worden. Vielleicht sind sie selig gesprochen worden bei der Beerdigung oder auch nicht. Und jetzt sind sie ohne Gott in die Nähe endende Ewigkeit gegangen. Das ist Tatsache. Und manchmal werden auch junge Leute beerdigt. Also, wollen wir uns das vor Augen halten, der Mensch aus Gottes Sicht, so steht es um ihn. Nun kommen wir zur konfrontativen Evangelisation. Das heißt, die Evangelisation, die im Gespräch, meinetwegen, dem anderen mit dem Evangelium konfrontiert. Schauen wir uns zunächst an, wenn wir so einen Menschen vor uns haben, den säkularisierten Menschen, so könnte man ihn auch nennen, das heißt den verweltlichten Menschen, der völlig auf- und untergeht in dieser Welt. Ja? Säkularisiert heißt verweltlicht. Er ist einfach total verweltlicht, er kennt Gott nicht, er lebt ohne Gott in dieser Welt, sagt der Apostel Paulus, er geht seinen Weg. Das ist der säkularisierte Mensch, Säkulum, lateinisch das Zeitalter, die Welt. Das ist unser Gesprächspartner. Jetzt können wir im Blick auf Menschen, die vor uns stehen, 3 Arten unterscheiden, 3 Typen. Nämlich, da ist der ablehnende Mensch. Das wird man sehr schnell merken, ob jemand ablehnend ist. Das merkt man oft schon an der Körperhaltung, ja, dass die so in Abwehrstellung sind, wenn man sie anspricht. Oder man merkt es an dem ersten Satz, den sie sagen, der ablehnende Mensch. Jetzt habe ich hier aber unterteilt in aktive und in passive Ablehnung. Frage, spontane Frage. Was ist euch lieber, ein aktiv Ablehnender oder ein passiv Ablehnender? Warum? Daniel? Genau. Aktive Ablehnung ist mir auch lieber, obwohl sie zunächst mal natürlich unangenehmer ist, wenn der dir sofort sagt, nein, hör auf mit dem Käse, das glaube ich nicht. Ja? Den Quatsch erzähl jemand anderen oder so. Wenn jemand so eine Aussage macht, das tut uns ja weh. Ja? Das sticht wie ein Messerstich. Aber ich weiß, wo ich dran bin. Und wenn jemand so richtig aktiv ablehnend ist, wie mein Schwager, der Bruder meiner Frau, da weiß man, wo man dran ist. Aber aktive Ablehnung ist im Grunde negative Anerkennung. Gut mitdenken. Im Grunde ist das negative Anerkennung. Wenn mein Schwager, er bezeichnet sich als Atheist, wenn es keinen Gott gibt, wenn das alles nur eine Einbildung ist von den Christen, warum muss er dann so sich aufregen, ja? Der regt sich so auf, am Anfang vor 20 Jahren, wenn wir in Österreich waren bei meinen Schwiegereltern zu Besuch und ich habe am Tisch ein Tischgebet gesprochen, stand er auf und ging raus. Der konnte nicht mal ertragen, dass ich ein Tischgebet gesprochen habe. Konnte er nicht ertragen. Warum denn? Wenn es keinen Gott gibt, wenn ich da ein paar Sätze in die Luft sage, da muss er doch nicht aufspringen und rausrennen, ja? Merkt ihr? Es ist negative Anerkennung, wenn da nichts ist, dann kann er doch ganz gelassen bleiben und da sitzen, ja, und denken, rede doch du, was du willst. Aber aktive Ablehnung ist im Grunde negative Anerkennung. Der weiß in seinem tiefsten Inneren, er kämpft gegen Gott, er kämpft gegen die Existenz Gottes, aber er kann sie nicht wegkämpfen. Und ihr müsst wissen, wenn wir mit Atheisten zu tun haben, liebe Geschwister, niemand wird als Atheist geboren. Zum Atheisten wird man immer erzogen durch Ideologie. Da muss man bestimmte Bücher lesen und eine bestimmte politische Prägung bekommen in der Schule, wie eure Großeltern, wenn sie in der Schule waren, in Russland auch alles hören mussten. Ja? Da war klar, Religion ist Opium fürs Volk und ist alles nur Volksverdummung und so weiter, hat Lenin gesagt. Und Stalin und andere waren da einig. Zum Atheisten wird man erzogen. Aber, wisst ihr, spätestens wenn ein Flugzeug anfängt zu trudeln, fangen alle Atheisten an zu beten. Ist das nicht seltsam? Dann fangen sie an zu beten. Ich war in einem Flugzeug, das getrudelt hat, über den Pyrenäen, bei einem Flug von Afrika hier zurück. Und ich habe gesehen, wie dann auf einmal die Welt anders aussieht, ja? Und wie sie in Panik kommen und dann sogar anfangen zu beten. Das war jetzt, habe ich da nicht gesehen. Aber andere haben das beobachtet, wie Leute dann anfangen zu beten, auch Atheisten. Was ist passive Ablehnung? Passive Ablehnung ist mit einem Wort Gleichgültigkeit. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann im Blick auf Evangelisation. Gleichgültigkeit. Überlegt mal, was das Wort sagt. Gleichgültig heißt, es ist doch alles gleichgültig, ja? Und Wolfgang Dück, der bekannte Evangelist, das Maschinengewehr Gottes wurde er genannt, der hat gesagt, wenn alle Religionen gleichgültig sind, dann sind sie mir alle gleichgültig, ja? Versteht ihr dieses Wortspiel? Also Gleichgültigkeit, dann kann man keine Katze hinter dem Ofen hervorlocken. Denen kannst du erzählen, was du willst. Das ist denen alles völlig egal, ja? Egal heißt auch gleichgültig. Egalität. Der offene Mensch, der ist uns natürlich viel lieber. Und da müssen wir wieder unterscheiden. Echte Offenheit und unechte Offenheit. Echte Offenheit ist klar, da ist ein Mensch offen für das Evangelium, man kann mit ihm darüber sprechen, mit ihm. Er nimmt ein Buch an, er fängt an darin zu lesen, vielleicht fängt er sogar an in der Bibel zu lesen, vielleicht besucht er sogar schon Veranstaltungen, er ist offen. Ja, das wäre dann schon fast das Nächste, was gleich kommt, der Suchende. Aber er ist offen, man kann mit ihm über alles reden, nur es gibt auch eine unechte Offenheit, die ist eben für alles offen. Der redet jetzt mit mir, aber morgen redet er mit einem Buddhisten und übermorgen mit einem Esoteriker und dann wieder mit einem Satanisten. Er ist für alles offen. Und jemand hat gesagt, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Ja? Aber so sind die Menschen. Die sind manchmal für alles offen und das ist also eine unechte Offenheit, wenn er einfach so eine Grundhaltung hat. Ja, ich höre mir alles an, egal von wem, ich höre mir alles an und bleib dann aber doch bei meinem stehen. Ja? Echte Offenheit kann zum Suchen werden und das ist das Allerschönste, wenn wir einen suchenden Menschen vor uns haben würden. Das ist aber sehr selten, dass man Suchende hat, aber man erkennt sie. Die fangen an, wirklich zu lesen, die fangen an, Veranstaltungen zu besuchen, die fragen, die wollen finden, die sind auf der Suche, die sind von Gott vorbereitet, das ist echtes Suchen. So wie Nikodemus, der kam zu dem Herrn Jesus in der Nacht, er war suchend. Die Frau am Jakobsbrunnen nicht, die war nicht suchend, aber Jesus hat trotzdem mit ihr ein Gespräch führen können und sie wurde dann sehr schnell suchend und noch schneller gläubig, ja. Das ist aber eine Ausnahme, dass der Herr Jesus in einem Gespräch einen Menschen von 0 auf 100 geführt hat. Das lesen wir auch nur einmal im Neuen Testament, dass jemand durch ein einziges Gespräch zum Glauben gefunden hat. Und das ist eine große Ausnahme. Das kann ich auch bestätigen von 25 Jahren. Ganz, ganz selten trifft man Menschen, die man durch ein einziges Gespräch oder durch eine Predigt zum Herrn führen kann. Das sind Ausnahmen. Statistiken sagen, dass jemand 180 Kontakte mit dem Evangelium braucht, bis er sich bekehrt. Ich kann das nicht nachprüfen. Das haben Statistiker gesagt, aber das zeigt uns nicht eben beim ersten Gespräch oder erste Predigt, sondern viele, viele Mosaiksteine müssen da gelegt werden, bis der Mensch zum Glauben kommt. Was ist denn falsches Suchen? Es gibt Leute, die sind so drauf, die haben das Suchen, die Haltung des Suchens zu ihrer Grundeinstellung gemacht. Die sagen, ich bin ein Suchender, ich bin ein Suchender, ich bin ein Suchender, Klammer auf, aber ich will gar nicht finden. Ich glaube gar nicht, dass es was zu finden gibt, aber ich bin ein Suchender, ja, versteht ihr? Es gibt Menschen, da sind auch meistens Intellektuelle, die haben das Suchen zu ihrer Grundhaltung gemacht und sagen, ja, bis zum Lebensende werde ich immer am Suchen bleiben. Und solche kann man natürlich auch sehr schwer gewinnen. Aber es gibt zum Glück Menschen, die echt suchen. Und ihr werdet sie erkennen. Gehen wir weiter. Und vor der Pause können wir noch dieses behandeln. Wo steht mein Gesprächspartner? Nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen Menschen vor uns. Ihr sitzt in der Straßenbahn und lernt jemanden kennen oder in einem Arztwartezimmer. Ihr müsst warten eine halbe Stunde und ihr seid alleine, da sitzt jemand anders mit euch, also nur ihr beide sitzt da und ihr kommt irgendwie ins Gespräch. Meinetwegen, du hast eine christliche Zeitschrift dabei und der ist neugierig oder, nein, dann müsste es eine Frau sein, ja. Die Frau ist neugierig und fragt, was lesen Sie denn da? Männer, ja, Männer sind wissbegierig und Frauen sind neugierig, ja. Also, dann sagt die Frau, was lesen Sie denn da? Und dann sagst du, ja, hier, das ist eine christliche Zeitschrift. Ach, glauben Sie an Gott? Ja, ich glaube an Gott. Und dann kommt man ins Gespräch, ja, im Arztwartezimmer. Oder nehmen wir an, ihr habt eine gute Freundin oder einen guten Freund. Ist wirklich ein richtiger Kumpel, jemand, den ihr mögt und mit dem ihr gerne Zeit verbringt. Und ihr wollt diesen Menschen gerne für Christus gewinnen. Und da ist die erste Frage, wo steht mein Gesprächspartner? Wo steht er? Wisst ihr, wenn ihr zum Arzt kommt, habt ihr schon mal einen Arzt erlebt, der dann reinkommt in die Sprechzimmer und sagt, Sie brauchen mir gar nichts sagen. Ich sehe schon, was Sie haben, ja. Ich weiß schon alles, ja. Diagnose auf den ersten Händedruck. Hundedreck hätte ich beinahe gesagt, ja. Händedruck. Und dann werdet ihr nochmal zu dem Arzt gehen? Wahrscheinlich nicht, wenn der so oberflächlich ist und sagt, ich sehe es Ihnen an der Nasenspitze an. Ich weiß schon, was Sie haben. Brauchen gar nichts sagen. Ja. Ein Arzt muss gründlich sein. Der stellt viele Fragen. Haben Sie Appetit? Wie ist da? Wie ist da? Ja, fragt alles durch, hat eine Checkliste und dann untersucht er. Dann sagt er Hemd runter und dann wird abgehorcht und dann wird geröntgt oder was er macht. Ja, und so ist ein gründlicher Arzt. Er macht eine sehr genaue Diagnose, bevor er eine Therapie stellt. Und wenn er das nicht tut, dann schickt ihn in die Wüste. Ja, dann besorgt euch ganz schnell einen anderen Arzt. Ein Arzt muss gründlich sein. Das Leben kann davon abhängen. Und genauso wir als Seelsorger oder als Menschen, die Seelen gewinnen wollen, wir müssen gründlich sein. Oberflächlichkeit wird sich da fatal auswirken. Wir müssen gründlich sein und wir müssen ihm Fragen stellen. Wir fragen zum Beispiel, ja, also Sie glauben an einen Schöpfergott. Ja, ja, ich glaube, dass die Welt von Gott geschaffen ist. Glauben Sie, was denken Sie über die Bibel? Glauben Sie, dass die Bibel von Gott inspiriert ist? Oh, das macht mir Mühe, das zu glauben, ja, sagt er dann vielleicht. Oder er sagt, doch, das glaube ich auch. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das wäre schon eine gewaltige, gute Grundlage, ja. Ich stelle ihm Fragen. Und wenn ich schon eine Weile mit ihm im Gespräch bin, nicht mit dieser Frage ins Haus reinfallen, ja, mit der Tür ins Haus reinfallen, dann kann ich ihm gleich eine gute Frage stellen. Aber zunächst einmal muss ich wissen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die Bibel zeigt uns, es gibt das Reich Satans und das Reich Gottes. Es gibt nur diese beiden Bereiche. Es gibt nur Licht und Finsternis. Nur Gemeinde und Welt, ja, Himmel und Hölle. Verloren oder gerettet. Es gibt nur diese beiden. Es gibt nie da einen neutralen Raum oder einen Mittelweg. So, und jetzt will ich herausfinden, wo steht mein Gesprächspartner? Ist er im Reich Gottes? Und da gibt es eine Tür, die in das Reich Gottes führt. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Ich erklärte das mal einem jungen Mann so, zeigte ihm das Bild, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber okay, einigermaßen geht es noch. Und dann habe ich ihm das erklärt mit der Tür und dann habe ich gesagt, wo bist du denn? Bist du durch die Tür durchgegangen? Und dann hat er gesagt, nein, es kommt mir vor, als wäre das so eine Drehtür wie beim Kaufhaus, ja. Und ich habe schon so ein paar Runden gemacht. Dann habe ich gesagt, jetzt pass bloß auf, dass du auf der richtigen Seite rauskommst, ja. Wenn man da nicht aufpasst, dann kommt man ja da wieder raus, wo man reingegangen ist. Und nicht auf der gegenüberliegenden Seite. Also, ich stelle Fragen. Ich will herausfinden, ist er noch in der Finsternis, noch verloren, oder ist er im Reich Gottes? Und jetzt kommt eine Frage, die könnte uns auch einfallen. Die ist nicht so genial, aber sie ist wichtig, dass wir sie irgendwann stellen. Diese beiden Fragen, die jetzt hier auf der Folie kommen und die ihr auf dem Umdruck habt, heißen Kennedy-Fragen. Nicht nach dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, sondern nach einem anderen Amerikaner, James Kennedy. Er hat diese beiden Fragen formuliert. Die hier, wie gesagt, die ist nicht so genial, da hätten wir selbst drauf kommen können. Haben Sie schon die Gewissheit erlangt, dass Sie in den Himmel kommen würden, wenn Sie heute noch sterben müssten? Behutsam stellen diese Frage. Nicht auf eine alte Oma zustürzen. Haben Sie schon die Gewissheit erlangt, dass Sie in den Himmel kommen, wenn Sie heute Nacht noch sterben würden? Dann kriegt die einen Anfall oder einen Herzschlag und dann ist sie vielleicht im Himmel oder auch nicht, ja? Und deswegen ganz behutsam, nachdem ich schon lange mit jemand gesprochen habe, packe ich das immer noch in Watte ein und sage, stellen Sie sich mal vor, wir wissen ja, eines Tages müssen wir sterben. Und bei mir könnte es heute noch sein. Oder auch bei Ihnen. Wollen wir nur mal für einen Moment lang denken. Was wäre, wenn Sie heute noch sterben müssten? Haben Sie schon die Gewissheit erlangt, dass Sie dann im Himmel aufwachen würden? Ist die Frage nach der Heilsgewissheit. Ja? Das kann man einen Menschen fragen. Ich habe noch nie erlebt, dass dann einer gesagt, hören Sie, was fällt Ihnen ein? Was erlauben Sie sich? Warum stellen Sie mir so eine Frage? Noch nie hat da jemand irgendwie beleidigt reagiert. Man kann diese Frage stellen, wenn man sie in der richtigen Haltung formuliert, ja, in der richtigen Art. Ja, jetzt sagt er ja eine Antwort. Er sagt, ja, doch, habe ich. Oder sagt, nein, diese Gewissheit habe ich noch nicht erlangt. Ich muss euch eine Geschichte erzählen an der Stelle. Ich war an einem Samstagmorgen wie heute unterwegs im Raum Karlsruhe und ich hatte mir Adressen besorgt von Leuten, die einmal eine Zeit lang in einen christlichen Jugendkreis gekommen waren, in dem Nachbarort, aber dann wieder weggeblieben waren. Und ich dachte mir, diese Leute sind irgendwann weggeblieben. Ich suche sie auf, ich frage sie, warum? Und unter anderem hatte ich die Adresse bekommen von einer jungen Katholikin, Maria Schmidt mit Namen. Und dann stand ich bei ihr vor der Tür, ich klingelte, der Summer ging, die Tür ging auf und sie stand oben auf der Treppe und ich stand unten. Und dann habe ich gesagt, guten Tag, Frau Schmidt, ich habe Ihre Adresse vom Jugendbund im Nachbarort bekommen, vom EC-Jugendbund, wo Sie früher mal waren. Und ich möchte Ihnen eine Frage stellen heute Morgen. Haben Sie schon die Gewissheit erlangt, dass Sie einmal in den Himmel kommen würden, wenn Sie heute noch sterben müssten? Habe ich gefragt, nachdem ich sie ungefähr eine Minute lang kannte, ja, und sie mich. Ich weiß nicht, warum Gott mich damals so geführt hat. Normalerweise mache ich das nicht, ja, aber in dem Moment habe ich so gefragt und dann sagt sie, Antwort, nein, diese Gewissheit habe ich noch nicht, aber ich habe schon dafür gebetet, dass irgendwann ein Mensch kommt, der mir den Weg dahin zeigt. Alarmanlage angegangen bei mir, ja. Ist doch klar, wenn sie sagt, sie hat dafür gebetet, dass jemand kommt, der ihr den Weg dahin zeigt. Und ich habe mich dann etliche Male mit ihr getroffen. Ich war damals noch unverheiratet, sie auch. Ich habe mich nie mit ihr alleine getroffen, immer an irgendeinem Platz. Wir haben uns sogar in einem Café getroffen, weil wir keine anderen Möglichkeiten hatten. Aber nie mit ihr alleine getroffen. Und da haben wir die Bibel zusammen gelesen. Und es hat 4 Monate etwa gedauert. Und dann hat sie sich bekehrt. Und wir durften ganz, ganz viel Segen erleben. In ihrer Wohnung begann ein Hausbibelkreis. Da kamen andere Menschen zum Glauben. Der Kolping-Vorsitzende des Ortes bekehrte sich mit seiner Frau und andere. Und ein Hausbibelkreis entstand mitten in diesem katholischen Ort. Begonnen mit der einen Frage, die da steht. Haben Sie schon die Gewissheit erlangt, dass Sie in den Himmel kommen würden, wenn Sie heute noch sterben müssten? Ich mache euch Mut, solche Fragen zu stellen. Es kostet Überwindung, ich weiß, auch bei mir. Aber ich frage diese Frage immer wieder. Ich frage Menschen, mit denen ich habe schon eine Frage gestellt, da bin ich mit jemandem im Aufzug gefahren, vom 1. in den 6. Stock. Und als wir oben am 6. Stock waren, hatte ich ihm diese Frage gestellt. Ja, das kann man machen, ihr müsst das nicht machen. Aber vor allem, wenn ihr jemanden kennt, der um den ihr wirklich ringt. Irgendwann wollt ihr wissen, wo steht er? Ist er auf der Seite Gottes schon oder noch auf der Seite der Finsternis? Dann müssen wir solche gezielten Fragen stellen. So, und jetzt kommt die geniale Frage. Jetzt sagt Kennedy weiter. Zum Beispiel könnte es ja sein, er sagt, ach ja, doch, glaube ich schon, werde ich im Himmel sein. Ja, und ihr denkt, das klingt aber nicht sehr überzeugend. Ich will wissen, worauf gründet er die Gewissheit, ja, die er da vorgibt. Und dann frage ich, angenommen, Sie müssten heute Nacht noch sterben. Und Gott würde Sie fragen, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Was würden Sie ihm darauf antworten? Und ihr lieben Brüder und Schwestern, das ist die geniale Frage. Diese Frage geht so auf den Punkt. Wenn ein Mensch ehrlich antwortet, wisst ihr danach, ob er gerettet ist oder nicht. Wenn er ehrlich antwortet, er kann euch natürlich anschwindeln, das ist klar. Aber merkt ihr, warum diese Frage so gut ist? Sie fragt nach dem Grund der Rechtfertigung. Worauf stützt er das? Warum, meint er, wird er in den Himmel kommen? Und seine Antwort wird es zeigen, ob er wirklich errettet ist oder nicht. Diese Frage habe ich oft gestellt und danach weiß man in der Regel, wo man dran ist. Wenn der Betreffende ehrlich ist, das muss ich immer dazufügen. Ja? So, ein paar mögliche Antworten. Dann sagt er, weil ich getauft bin. Ja, ich weiß, Gott wird mich in den Himmel lassen, weil ich getauft bin. Was meint ihr? Ist der Mensch gerettet? Eugen schüttelt wenigstens den Kopf. Seid ihr richtig wach? Gleich gibt's Kaffee, ja? Gleich gibt's Kaffee. Ihr hängt noch ein bisschen in den Seilen. Ich weiß, es war eine schwüle Nacht und vielleicht habt ihr nicht so gut geschlafen oder vielleicht ist auch mein Vortrag so langweilig, kann auch sein, aber ich muss euch trotzdem weiter mitnehmen. Ja? Also, weil ich getauft bin. Die Taufe rettet nicht. Keine Form der Taufe rettet. Natürlich schon gar nicht die Baby-Zwangsbefeuchtung, also die Kindertaufe meine ich, ja, die schon gar nicht. Die Säuglingsbesprengung, die rettet niemand und auch nicht die Erwachsenentaufe, nicht die Begießung, nicht die Untertauchtaufe und was es noch alles gibt, nicht vorwärts, nicht rückwärts. Die Taufe rettet nicht. Nirgendwo steht in der Bibel, dass die Taufe rettet. Dann kommt sehr oft als Antwort, weil ich zu dieser oder jenen Kirche gehöre. Ja, ich bin doch Methodist, ich bin doch Katholik, ich bin doch evangelisch, ja. Ich gehöre zu der Urkirche, Petrui, ja, ich bin katholisch. Ich gehöre zur Kirche der Reformation, Luther. Ich gehöre dahin. Ich bin baptismatisch oder kathogelisch oder wie die Konfessionen alle heißen. Ihr merkt, ich mache gerne Wortspiele, ja. Die Kirche rettet nicht, egal welche. Wir glauben nicht an eine allein selig machende Kirche. Wir glauben an einen allein selig machenden Herrn. Jesus Christus. In keinem anderen ist das Heil. Also die Kirche rettet nicht. Man kann dann sagen, ja, das ist in Ordnung, dass Sie zu dieser Kirche sich zählen. Aber wissen Sie, die Kirche rettet niemanden. Keine Kirche rettet. Auch die katholische nicht. Auch wenn sie selbst von sich behauptet, sie sei die allein selig machende Kirche. Es stimmt nicht. Dann, diese Antwort kommt am allerhäufigsten. Das ist der Spitzenreiter. Die könnt ihr einkreisen auf dem Umdruck, wenn ihr wollt. Die Antwort kommt in verschiedenen Variationen am häufigsten. Nämlich, weil ich mich immer bemüht habe, christlich zu leben. Weil ich versucht habe, nach den 10 Geboten zu leben. Weil ich mich immer angestrengt habe, ein guter Christ zu sein. Solche Antworten kommen am allerhäufigsten. Ganz oft. In irgendeiner Variation. Auf einmal merkt man, dass Goethe recht hatte, als er seinen Faust sagen lässt, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Ja, das ist die Religion der allermeisten Menschen, sich strebend bemühen, ein guter Mensch sein, helfen hier mal, da was spenden, da mal ein bisschen was tun für Brot für die Welt oder Caritas und dann meinen sie, es würde genügen für den Himmel. Weil sie sich nicht kennen, weil sie die Bibel nicht kennen, weil sie in völliger Illusion leben, weil sie nicht wissen, was Gott über sie sagt, wie verloren sie sind. Darum meinen sie, das reicht. Und dann können wir ihnen zeigen, die Gnade rettet und nicht die Werke. Schlagen wir bitte die Stelle auf, Epheser 2, 8 und 9. Diese Stelle sollten alle von euch auswendig kennen. Ich könnte sie jetzt auswendig sagen. Epheser 2, 8 und 9. Wenn ihr Seelen gewinnen wollt, braucht ihr diese Stelle. Es gibt einige wichtige Stellen. 10, 15 Bibelstellen, wenn ihr die auswendig hättet, das würde schon genügen, um in evangelistischen Gesprächen wirklich das Wort Gottes zu gebrauchen. Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, also Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Geht es noch deutlicher? Kann man es noch deutlicher sagen? Hier wird gesagt, wie wir gerettet sind und wie wir nicht gerettet sind. Beides. Er sagt, aus Gnade durch Glauben und nicht aus euch und nicht aus Werken. Man fragt sich, wie die katholische Kirche es fertigbringt, trotzdem zu lehren, dass der Mensch durch Glaube und Werke gerettet werden muss. Ja? Wo hier ausdrücklich steht, nicht aus Werken. Gut, also, da könnt ihr Bibelstellen gebrauchen. Natürlich, die Kirche rettet nicht, da ist schwer, das mit einer Bibelstelle zu sagen. Ja? Oder die Taufe rettet nicht, okay, da könnte man Markus 16 aufschlagen, aber das ist auch eine ziemlich fruchtlose Diskussion. Das braucht man eigentlich gar nicht machen. Ich habe nichts falsch gemacht. Sogar so eine Antwort könnte kommen. Ich habe mal in Österreich eine Frau eingeladen, zu einer Veranstaltung, zu einem offenen Abend zu kommen. Und dann merkt die, dass ich sie zu einer christlichen Veranstaltung einladen wollte. Und dann sagt die zu mir, wissen Sie, all das Böse, das ich bisher in meinem Leben getan habe, das passt unter meinen rechten Daumennagel. Ich war so perplex, ich war so erschüttert über die Antwort. Ich stand da wahrscheinlich mit offenem Mund und die ging weg und ich stand immer noch da. Ich konnte gar nichts sagen. Ja? All das Böse, das ich getan habe, passt unter meinen rechten Daumennagel. So eine Antwort hatte ich noch nie gekriegt. Ja? So eine Selbstgerechtigkeit, ich war geplättet. Ja? Und wisst ihr, hinterher ist man dann immer schlauer. Hinterher habe ich gedacht, Mann, du hättest ihr sagen sollen, liebe Frau, es mag sein, dass Sie jetzt im Augenblick denken, dass Sie nichts falsch gemacht haben und gerecht vor Gott stehen, aber es könnte der Tag kommen, wo Gott Sie in sein Licht stellt und wo Ihnen die Augen aufgehen und dann sollen Sie wissen, Jesus Christus starb für Ihre Schuld. Das hätte ich sagen sollen, ja? Aber es ging nicht. Ich war mundtot gemacht. Es gibt keinen gerechten Menschen. Das ist eine andere Stelle, die wir unbedingt auswendig zitieren sollen könnten. Römer 3, 23. Es ist hier kein Unterschied. Alle haben gesündigt und haben nicht mehr die Herrlichkeit Gottes und werden ohne Verdienst aus seiner Gnade gerechtfertigt durch das Opfer Jesu Christi, sage ich jetzt sinngemäß. Ja? Römer 3, 23, 24. Das muss man den Leuten sagen. Wenn ich eine Bibel dabei habe, und das ist meistens der Fall, dann schlage ich die Bibel auf und zeige ihnen, halte ihnen die Bibel so hin und sage, schauen Sie mal hier, das sind nicht meine Worte, das hat Jesus selbst gesagt. Das hat der Apostel Paulus geschrieben. Schauen Sie mal hier, was er sagt. Ja? Ich lasse dann die Bibel reden, weil sonst denken sie, naja, der hat eine andere Meinung. Ich denke so und er so. Ich lasse dann die Bibel reden, damit sie wirklich sehen, sie sind da zumindest im Widerspruch zur Bibel. So, diese Antworten hier, die sind eindeutig zu durchschauen. Also da muss man nicht mehr lange überlegen. Wer so antwortet hier, wer eine dieser Antworten gibt, diese hier, der offenbart sich als Nichtchrist, als einer, der das Evangelium nicht verstanden hat, der das Geheimnis der Rechtfertigung nicht kennt. Aber jetzt kommen fromme Antworten. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, das zu durchschauen. Ja? Diese hier sind eindeutig. Jetzt kommen fromme Antworten. Ich hoffe auf die Gnade, sagen dann manche Leute. Ganz fromm. Ja? Sie sagen, ja, wenn ich dann vor Gott stehe, dann hoffe ich auf die Gnade. Hört sich doch super fromm an, oder? Er gebraucht das Wort Gnade. Aber dann sage ich ihm, lieber Freund, hoffen auf die Gnade, das kann ins Auge gehen. Ja? Und was ist, wenn du vergeblich gehofft hast? Hoffnung erfüllt sich manchmal und manchmal nicht. Ja? Das ist keine Gewissheit, keine echte biblische. Das ist zu wenig. Die Gnade, das ist zu wenig, dann darauf zu hoffen, ob Gott sie mir vielleicht schenkt und vielleicht auch nicht. Ich muss die Gnade hier erfassen, ergreifen in der Gestalt Jesu Christi. Die Gnade muss in mein Leben kommen, hier, nicht erst an der Himmelstür, da ist es zu spät. Die Gnade muss man hier erfassen. Dann hat mal jemand gesagt, das war klar, das war ein Evangelischer, der hat zu mir gesagt, ich hoffe, dass Gott mich als verlorenen Sohn annehmen wird. Ja? Wenn ich da an der Himmelstür stehe, der kannte offensichtlich die Geschichte vom verlorenen Sohn, hat er schon mal gehört oder gelesen, und der war ja auch noch angenommen worden. Und dann sagte er, so wird es mir auch gehen, ich werde dann wie der verlorene Sohn da oben ankommen und dann wird Gott so gnädig sein und Auge zudrücken und mich auch noch in den Himmel reinlassen. Hat er doch beim verlorenen Sohn auch gemacht. Tja, falsch, ja, eindeutig. Man muss hier in diesem Leben zu Gott umkehren. Es sind fromme Antworten, also diese beiden, die würden mir trotzdem beide zeigen, dass dieser Mensch das Evangelium noch nicht gefasst hat. Der ist noch nicht gerettet. Da wäre meine Diagnose eindeutig. Ich weiß, letztlich sieht nur Gott in Menschenherzen. Ich bin nicht Gott. Er kann vielleicht falsch geantwortet haben, sich unglücklich ausgedrückt haben. Das alles gestehe ich noch zu. Ich frage lieber nochmal nach und nochmal, ja, bis ich ganz sicher sein kann. Aber ich muss zu einem Urteil kommen. Manche Menschen denken, das ist überheblich, das ist pharisäisch. Wenn ich mir anmaßen will, über einen Menschen zu urteilen, ist er gläubig oder nicht. Denkt bitte so nicht. Wie sollen denn die Ältesten hier aus der Gemeinde, wie sollen sie denn prüfen, ob jemand getauft werden kann in der Gemeinde oder nicht? Die müssen zu einem Urteil kommen, ob dieser junge Christ getauft wird oder nicht. Wie sollen sie zu dem Urteil kommen, ob jemand in die Gemeinde aufgenommen werden muss? Ja? Oder auch später, wenn die Gemeinde jemanden ausschließt, auch da muss die Gemeinde zu einem Urteil kommen. Es gibt Dinge, die die Bibel verurteilt, die wir nicht tun dürfen, jemanden die Motive richten, wenn ich meine, genau zu wissen, warum er das getan hat, das weiß nur Gott, die Motive kennt nur Gott. Aber bestimmte Dinge, die er getan hat, gesagt hat oder gelebt hat, die kann ich beurteilen nach der Schrift mit der Bibel in der Hand. Und so muss ich auch hier zu einer Diagnose kommen. Ich will es ja nicht vernichten. Ich will ihm ja nicht damit niederschmettern und sagen, jetzt will ich Ihnen mal eins sagen. Ich habe es eben sofort und eindeutig erkannt. Sie sind kein Christ. Und jetzt gehen Sie nach Hause. Ja? Ich will ihn ja nicht niederschmettern, sondern ich will ihm ja helfen. Und der Arzt, wenn er zur Diagnose kommt, der hat ein bisschen Bronchitis, dann gibt er ihm hier diesen Saft und die Tabletten. Aber wenn er zu der Diagnose kommt, der Mensch hat Lungenkrebs, dann gibt er ihm nicht Hustensaft. Versteht ihr? Und wenn wir merken, der Mensch hat Lungenkrebs, der ist nicht gerettet, der stirbt daran, der geht verloren. Wir wollen ihm ja helfen. Wir wollen ja, dass er die Therapie bekommt, die ihm wirklich hilft. Und nicht ein bisschen vertrösten. Weil Christus für mich gestorben ist. Ein Großteil der Christen wäre mit dieser Antwort zufrieden. Wenn ihnen jemand sagt, du, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, dann würden viele sagen, ja wunderbar, dann bist du ja ein Bruder, ja, schön, großartig, komm, lass uns zusammen dies oder jenes tun oder beten oder so, ja. Nein, das wäre mir zu wenig. Das ist zwar richtig, dass Christus für ihn gestorben ist, das ist richtig, aber Christus ist nach meiner Erkenntnis für alle Menschen gestorben, sind deswegen alle gerettet, weil Christus am Kreuz starb. Das hat ein deutscher Theologe namens Karl Barth gelehrt, aber das war falsch. Ja? Der hat gelehrt, am Kreuz von Golgatha haben sich alle Menschen bekehrt. Seitdem ist die Hölle leer. Christus ist am Kreuz für alle Menschen gestorben, hat sie alle erlöst, hat sie alle zu Christen gemacht. Die einen wissen schon, die anderen noch nicht. Das ist die verderbliche Lehre des Schweizer Theologen Karl Barth. Ja? Völlig falsch. Also, nicht, das ist zu wenig, weil Christus für mich gestorben ist. Da frage ich nach. Ja, wie meinen Sie das? Er ist für Sie gestorben. Okay, freut mich, dass Sie das so sehen. Aber er ist für alle gestorben. Glauben Sie, dass alle gerettet sind? Ja, glaube ich. Christus ist für alle gestorben. Es gibt gar keine Hölle mehr. Da merke ich es sofort. Wieder falsch, ja. Der hat es nicht verstanden. Christus ist für alle gestorben, aber das ist noch zu wenig. Weil ich an Jesus glaube, könnte auch kommen als Antwort. Ja, ich glaube an Jesus. Das sage ich großartig, freut mich, ich auch. Aber was bedeutet das für Sie? Wie glauben Sie an Jesus? Dass er ein guter Mensch ist? Ja, Albert Schweitzer, Der bekannte Urwald-Doktor, der hat ein Buch über Jesus geschrieben. Ein Buch. Aber er hat Jesus nur als guten Menschen, als Vorbild, als Edelhumanisten an ihn geglaubt, ja? Aber nicht als Retter und Herrn, der für ihn am Kreuz starb und dem er sein Leben anvertraut hat durch Buße und Glauben. Das fehlt. Wisst ihr, das hier ist das objektive Heil. Gott hat Christus für uns ans Kreuz gegeben und er ist für alle gestorben. Jeder Mensch könnte gerettet werden, aber man muss das doch durch Umkehr und Glauben annehmen. Das subjektive Heil, die Heilsannahme muss dazu kommen, wie die Bibel lehrt, durch Buße und Glauben, durch Umkehr und Vertrauen auf dieses vollbrachte Werk. Also was heißt das, wenn jemand sagt, weil ich an Jesus glaube, ist wunderbar, aber da frage ich nach, das ist mir zu oberflächlich. Jeder gute Katholik glaubt an Jesus, ja, sogar jeder Moslem glaubt an Jesus, weil Jesus ist ein Prophet im Koran, einer. Der Prophet ist natürlich Mohammed für die Moslems. Also ich muss nachfragen, das ist zu wenig, was heißt das, dass du an Jesus glaubst? Machen wir an der Stelle die Pause, es ist 9:30 Uhr. Auch wenn wir ein bisschen später angefangen haben, machen wir jetzt schon mal pünktlich Pause.